Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, Zuhörer im Internet, im Podcast. Ich weiß nicht, wie es euch so geht im Moment. Seid ihr zufrieden? Teilweise Kopfnicken. Wie geht es euch so mit Maske? Kommt ihr klar? Naja. Also für mich war das ja eigentlich immer so ein Highlight, Samstagvormittag mit meiner Frau einkaufen gehen, die Einkäufe am Wochenende zu erledigen, dann noch schöne Cappuccino trinken, so zum Einklang in das Wochenende. Hat irgendwie jemanden getroffen, hat sich gefreut, hat ein Schwätzchen gehalten. Ja, im Moment muss ich ganz offen gestehen, macht mir das überhaupt keinen Spaß. Einfach nur noch schnell in den Laden rein, den Zettel abarbeiten und dann wieder nach Hause. Und da denke ich mir so manchmal, diese ganzen verkaufspsychologischen Tricks, die es so gibt, die funktionieren alle nicht mehr und machen auch überhaupt keinen Sinn. Schöne Musik im Hintergrund, dass das Kaufverhalten angespornt wird. Joghurt und Butter ganz hinten links im Supermarkt, dass man möglichst weit laufen muss, um die wichtigsten Dinge zu kaufen und dann vielleicht das eine oder andere doch noch einpackt. Man sieht auch nur noch ganz wenige Kunden mit kleinen Kindern. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Und das hat natürlich auch wieder was Positives, weil das entspannt die Gesamtsituation dann doch wieder ein bisschen. Ihr kennt das, man wartet an der Kasse, das Kind sieht die Süßigkeiten, die dort natürlich in Griffnähe aufgebaut sind. Das Kind will das unbedingt haben, die Eltern sagen nein. Dann stellt sich die Frage, nach 5 Minuten, soll man nachgeben oder nicht? Dann wird es den Kindern vielleicht peinlich, den Eltern vielleicht peinlich, wie sich die Kinder aufführen oder sie ernten fahren. Ja, strenge Blicke von den anderen Kunden, die sich gestört fühlen. Was macht man da? Nachgeben oder nicht nachgeben? Das ist hier die Frage. Dieser Bereich im Kassenbereich, der hat übrigens im Fachjargon einen Namen. Wisst ihr, wie der heißt? Das ist die sogenannte, das ist kein Scherz, das ist die sogenannte Quengelzone. Die heißt wirklich so. Das ist also keine Erfindung, sondern die heißt wirklich so. Und in dieser Quengelzone, die hat nur ungefähr 1,5% der gesamten Ladenfläche. Es werden aber in dieser Zone 5% aller Umsätze gemacht. Also scheint Erfolg zu haben, scheint zu funktionieren. Gesamtsituation, die Eltern wissen, was gut für ihr Kind ist, aber das nervige Kind gibt keine Ruhe und ist einfach nur unzufrieden. Die Quengelzone ist der Bereich im Supermarkt, an dem die ganze Unzufriedenheit des Kindes ans Tageslicht kommt. Also ich sehe hier, der eine oder andere kennt das. Und darum geht es heute auch in der Predigt. Es geht um die Quengelzone deines Lebens und auch meines Lebens. Schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Weil wir sind ja letztendlich auch Kinder. Kinder Gottes, das haben wir ja auch gesungen gerade. Sofern wir Ja gesagt haben zu Jesus in unserem Leben. Und wir freiwillig in die Sohnschaft Gottes eingetreten sind. Wir wissen allerdings auch, dass diese Zugehörigkeit zur Sohnschaft Gottes keine Zufriedenheit garantiert. Also derjenige, der sagt, er ist immer zufrieden, der finde ich toll, der darf dann auch gerne nach vorne kommen, vielleicht ein bisschen berichten, wie er das gemacht hat. Mir gelingt das nicht immer. Und manchmal glaubt man auch, vielleicht ist das diese Unzufriedenheit typisch deutsch. Ich habe jetzt eine Studie gelesen und da heißt es, gerade wir Deutschen im Vergleich zu europäischen Ausland, wir beschweren uns gern. Das finden wir irgendwie cool, ich weiß nicht. Ob das menschlich oder besonders deutsch ist, kann ich nicht einordnen, aber vielleicht können wir selber einordnen für uns selbst, ob wir eher unzufriedene oder zufriedene Menschen sind. Wir schauen uns dazu einfach mal ein paar Verse aus der Bibel an und ich habe dieses Mal die Elberfelder Übersetzung genommen, aus der ich zitieren möchte. Wir fangen an mit dem 5. Mose 28, die Verse 47 bis 48. Das ist ein Kapitel, wo im Alten Testament dem Volk Israel ganz klar gesagt wird, du kannst Segen haben oder kannst du auch einen Fluch haben. Beides, und da steht auch drin, was man tun muss. Und da steht drin, was passiert bei Gehorsam oder auch Ungehorsam gegenüber den Geboten Gottes. Da steht, dafür, dass du dem Herrn, deinem Gott, nicht mit Freude und fröhlichem Herzen gedient hast, wegen des Überflusses an allem, wirst du deinen Feinden, die der Herr gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst. In Blöße und in Mangel an allem. Und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vernichtet hat. Das sind harte Worte. Und da geht es nicht darum, dass du nicht dienen sollst oder nicht gedient hast, sondern dass du nicht mit Freude und fröhlichem Herzen gedient hast. Das ist also eine Bedingung, die Gott da einfach dem Volk Israel auferlegt. Wir kommen da später noch, wenn jetzt das große Aber kommt, kommen wir später noch drauf. Oder aber 4. Mose 11, die Verse 1 bis 7 oder und danach noch 33 und 34. Das Volk Israel ist auf 40-jähriger Wanderschaft durch die Wüste. Klagen, das Volk Israel klagt und zieht auch Gericht nach sich, dieses Klagen. Und es geschah, als das Volk sich in Klagen erging, da war es böse in den Ohren des Herrn. Und der Herr, als der Herr es hörte, da erglühte sein Zorn und ein Feuer des Herrn brannte unter ihnen und fraß am Rand des Lagers. Und das Volk schrie zu Mose und Mose betete zu dem Herrn, da legte sich das Feuer. Wenn wir dann rüberschauen in den 2. Mose 16, da beklagt sich das Volk bei Mose und bei Aaron. Also das hat das Volk gemacht, wie schlecht es ihm geht. Da heißt es dann weiter, und das hergelaufene Volk, das in ihrer Mitte war, gierte voller Begierde und auch die Söhne Israels weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken, an die Melonen und an den Lauch und an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Und nun ist unsere Kehle vertrocknet, gar nichts ist da, nur auf das Manna sehen unsere Augen. Also das Volk hat quasi komplett vergessen, wie das damals in Ägypten in der Sklaverei war. Die erinnern sich nur noch an die leckeren Mahlzeiten, die ihnen da hingestellt wurden. Und Gott gab ihnen dann auch Fleisch. Gott gab nach, wie die Mama an der Kasse vielleicht. Ja. Da heißt es dann weiter, das Fleisch war noch zwischen ihren Zähnen, es war noch nicht zerkaut, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen das Volk. Und der Herr schlug das Volk mit einer großen Plage und man gab diesem Ort den Namen Kibroth Hatava, weil man dort das Volk begrub, das gierig gewesen war. Wir sehen ganz klar, dass Unzufriedenheit von Gott wegführen kann und den Zorn Gottes auf sich lenken kann. Man mag der eine oder andere sagen, ja Moment, das ist ja alter Bund. Wir leben ja im neuen Bund, wir sitzen ja nicht mehr auf dem Stuhl des Gerichts, wir sitzen jetzt mittlerweile auf dem Stuhl der Gnade. Das dürfen wir auch in Anspruch nehmen und das stimmt auch. Aber doch macht diese Bibelverse machen ganz klar deutlich, was Gott gefällt. Und was ihm nicht gefällt, das bleibt ja. Das bleibt. Wir sehen also, Unzufriedenheit kann von Gott wegführen. Auf der anderen Seite, was wäre denn aus uns, wenn wir immer zufrieden wären? Es würde alles beim Alten bleiben. Nichts würde sich verändern. Wir würden uns auch im Glaubensleben überhaupt nicht weiterentwickeln können. Weil es ist ja alles in Ordnung. Und wenn wir einen Blick in die Psalmen werfen, dann stellen wir fest, dass einige oder ganz oft diese Psalmen aus einer Unzufriedenheit herausgeschrieben wurden. Aus einer richtigen Unzufriedenheit. Kommen dann später auch nochmal auf einen. Ein Buch der Bibel heißt Klagelieder. Okay, ist zugegebenermaßen ein kurzes Buch mit 5 Kapiteln, aber in diesem Buch klagt Jeremia die ganze Zeit. Und wenn das jetzt schlecht wäre, warum ist das dann ein Teil der Bibel geworden? Unzufriedenheit kann also auch ein Antreiber sein. Der Seele einfach mal Luft verschaffen. Aber die Frage ist jetzt Unzufriedenheit Sünde oder ist es keine Sünde? Ich habe da mal zwischen 2 Arten der Unzufriedenheit unterschieden. Eine punktuelle Unzufriedenheit und eine permanente Unzufriedenheit. Punktuelle Unzufriedenheit gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn wir unzufrieden sind, zum Beispiel dann, wenn wir gesündigt haben, dann ist die absolut berechtigte Forderung an uns selbst, dass wir damit unzufrieden sind. Paulus selbst schreibt im Römerbrief, Kapitel 7, Verse 19 bis 24, denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so verbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Das scheint irgendwie bei Paulus irgendwie ein Gesetz, eine Regel zu sein. Ich möchte das tun, aber das tue ich stattdessen. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetzen Gottes. Er ist da in einem Zwiespalt. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Wir spüren einen tiefen inneren Konflikt. Paulus leidet. Er ist einfach völlig unzufrieden mit dem, wie er sich im Leben bewegt. Anderes Beispiel, wir können klagen über Krankheit, über Schicksale, über Umstände. Bestes Beispiel Hiob. Oder wir gucken uns einen Psalm an, zum Beispiel den Psalm 22, den der David zugeschrieben wird, wo es heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht. Und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Also David ist unzufrieden, auch er beklagt sich, er beklagt sich. Punktuelle Unzufriedenheit. Wir haben auch eine permanente Unzufriedenheit. Und ich habe für mich zum Beispiel festgestellt, ich hatte jetzt ein Probeabo einer regionalen Tageszeitung. Das ist erstmal nicht schlecht. Aber ich habe festgestellt, dass, ich weiß es nicht, 80% aller Nachrichten in dieser oder auch in anderen Zeitungen einfach nur negativ sind. Es sind einfach nur negativ. Die Wirtschaft ist schlecht und dieses ist schlecht und das funktioniert nicht und dafür ist auch kein Geld da. Und ich habe für mich beschlossen, mich diesen Nachrichten nicht zu verschließen, aber doch in dieser Häufigkeit das einfach nicht mehr in mich heranzulassen. Weil das wirkt etwas in mir persönlich, was eine permanente Unzufriedenheit hervorruft. Ja, und was ist das überhaupt für ein Gott, der das zulässt oder der dieses oder jenes nicht verhindert? Das ist auch etwas, was permanente Unzufriedenheit, diese Einstellung an sich hervorrufen kann. Manchmal sehen wir den Wald vor lauter Bäumen auch nicht, wie gut es uns geht. Wolfgang hat es vorher kurz angedeutet, auch dieses Thema, dass wir überhaupt hier im Gottesdienst feiern dürfen, dass es ein Privileg ist. Die Einstellung, alle anderen machen es falsch. In der Politik, in der Arbeit, in der Gemeinde, man selber könnte das ja alles auch viel besser. Und natürlich das Volk Israel, was sich in der Wüste beschwert darüber, dass es täglich von Gott versorgt wird. Doch was ist der große Unterschied zwischen einer Unzufriedenheit, die positiv wirkt, und einer Unzufriedenheit, die negativ wirkt? Welche dieser Arten lehnt Gott ab und welche dieser Arten lässt er zu? Also auf der einen Seite sagt er, das Volk Israel ist verflucht, wenn es dieses oder jenes nicht tut. Und auf der anderen Seite leben wir in der Gnade Gottes. Alles das hängt aus meiner Sicht von der Beantwortung einer zentralen Frage ab, nämlich, zu wem gehen wir mit unserer Unzufriedenheit? Zu Gott? Oder beklagen wir uns bei Menschen über Gott? Vergessen wir oftmals nicht zu prüfen, wie unsere Situation wirklich ist. Reden wir uns schlechte Situationen nur ein? Sind sie wirklich so schlecht, dass wir das als Lüge einfach glauben? War früher wirklich alles besser? Reden wir uns die Vergangenheit schön? Hatten wir früher wirklich häufiger weiße Weihnachten? Ich habe das übrigens mal nachgeprüft. Seit 1950 wird das aufgezeichnet. Und es gab eine Serie von 1960 bis 1964, wo tatsächlich es weiße Weihnachten gegeben hat, in 4 Jahren am Stück, wo es relativ kalt war. Und ansonsten gab es nur alle 3 Jahre mal Schneefall punktuell und nur sehr selten flächendeckend in Deutschland. Also auch das scheint in unserer Erinnerung irgendwie drin zu sein. Weihnachten, das war doch früher immer alles weiß. Manchmal vergessen wir das. Wir sollten es sorgfältig prüfen, in welcher Situation befinden wir uns wirklich. Vergessen wir das als nächster Punkt, was Gott uns Gutes getan hat in unserem Leben. Vergessen wir Gottes Gnade. Wie das Volk Israel. Da heißt es im 2. Mose 16: Und die Söhne Israel sagten zu ihnen, wären wir doch nur durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. Haben die Israeliten die Sklaverei tatsächlich vergessen? Und ich glaube, dass der Mensch insgesamt sehr vergesslich ist. Ein Beispiel, was mir die letzten Tage gekommen ist, ihr kennt das alle, auf der Autobahn fahren wir und kommen an einem richtig schweren Verkehrsunfall vorbei. Also wer hat das schon mal erlebt? So mit allem, also fast alle. Und das menschliche Verhalten, zumindest ist bei mir so, ja, die nächsten 5 bis 10 Kilometer fahre ich schon vorsichtiger. Und danach, mir wird schon nichts passieren. Es ist einfach vorbei. Ich vergesse es, ich verdränge es. Vielleicht ist es auch in der aktuellen Krise so, dass Menschen eine Zeit lang nach Gott fragen und danach wieder vergessen. Gott führt uns aus Gnade auch durch diese Zeit. Das sollten wir nie vergessen. Vergessen wir nicht manchmal auch oft, wer Gott ist, seine Größe. Ich weiß, dass viele Unternehmen wirtschaftliche Schwierigkeiten haben im Moment, egal ob du auch selbstständig bist, vielleicht ist das da auch der Fall. Und du denkst dir, naja, die Auftragslage ist schlecht. Kann ich nicht vielleicht das ein oder andere, was ich früher nicht gemacht habe, was sich in der Grauzone bewegt, heute vielleicht mal machen? Es geht ja um Arbeitsplätze, es geht um Einkommen, es geht um Aufträge. Schließlich hat Gott uns ja auch in diese Situation mit Corona hineingeführt und es zugelassen, dass das passiert. Wir sollten nicht vergessen, dass Gott uns prüft, und zwar gerade auch in dieser Zeit. Und er bringt uns manchmal ganz bewusst in Grenzsituationen. Nicht, dass er will, dass es uns schlecht geht, aber er prüft uns auch, wie wir uns verhalten in kritischen Situationen. Und Gott hat auch das Recht dazu, uns zu prüfen. Wir haben allerdings dieses Recht nicht und wir sollten den Spieß nicht umkehren und Gott an dieser Stelle herausfordern. Lasst uns niemals vergessen, wer wir sind und wie groß wir sind im Vergleich zu Gott. Und egal wie unsere Situation ist, wir haben nicht das Recht, Sünde zu rechtfertigen. Vielleicht haben wir auch manchmal vergessen, wo Gott ist. Und wir stecken fest in unserer Situation und sagen uns, Gott kümmert sich nicht um mich. Er ist nicht da. Er hat mich verlassen. Schließlich würde er sonst diese Situation nicht zulassen. Gott interessiert sich nicht für mich, denn wenn er sich für mich interessieren würde, würde es mir viel besser gehen. Das ist übrigens eine Lüge. Wir sehen das auch am Beispiel des Volkes Israel, denn Gott war immer da und hat dieses Volk immer versorgt. Gott ist immer versorgt. Ja, wie können wir nun kämpfen gegen solche Unzufriedenheiten? Welche Hilfen nennt uns die Bibel und was sagen uns die Beispiele aus der Bibel, wie wir mit Unzufriedenheiten, die jeder von uns kennt, umgehen können? 3 Punkte. Wende dich mit deinen Sorgen und Problemen, mit deinen Nöten, die du hast, an Gott. Und zwar direkt an ihn und ohne Umwege. Das heißt nicht, dass du dich nicht mit anderen Menschen austauschen darfst. Aber beklage dich nicht bei Menschen über Gott, sondern geh mit deinen Sorgen direkt zu Gott. Du kannst ihn auch fragen, was das bedeuten soll. Und du kannst auch klagen. Wir sehen das auch in der Bibel. Du kannst mit Gott ganz offen reden. Aber bitte direkt mit ihm. Erinnere dich an Gottes Gnade, an seine Größe und an seine Gegenwart. Er ist da. Egal, in welcher Situation du dich befindest. Und der 3. Punkt. Suche die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Im Gebet, im Lobpreis, im Lesen des Wortes, in der stillen Zeit. Man möchte an der Stelle nochmal Paulus als Beispiel heranführen. Paulus hat einiges erlebt in seinem Leben. Höhen und Tiefen. Und er hat auch an einer Stelle geschrieben, ich habe alles erlebt, Reichtum, Armut, Wärme, Kälte, alles Mögliche. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Paulus als römischer Beamter besser gelebt hat, rein wirtschaftlich, als danach, als er sich zu Jesus bekannt hat. Gefängnis und so weiter. Aber Paulus war doch zufrieden. Warum war er zufrieden? Im Philipperbrief schreibt er, ich vermag alles in dem, der mich kräftigt. Und das ist Jesus Christus. Es heißt nicht, dass Paulus alles kann und alles schafft. Und auch er war punktuell unzufrieden in seinem Leben. Aber Jesus hat etwas ganz Besonderes in seinem Leben gemacht. Er hat ihm durch seinen Geist eine komplett neue Perspektive geschenkt. Eine Perspektive, die von dem wegführt, was wir hier auf der Erde haben. Und wenn wir unzufrieden sind, dann ist das für unsere Mitmenschen meist schwer erträglich. Meine Familie wird das bestätigen. Das tut mir auch leid. Also ich bin auch an diesem Thema am Arbeiten. Und gleichzeitig beleiden wir den Gott, der seinen Sohn für uns gab, wenn wir diesen Weg nicht verlassen. Denn Jesus setzt sich beim Vater für uns ein. Deshalb lasst uns gemeinsam rauskommen aus der Quengelzone unseres Lebens. Lasst uns sehen, was wirklich gut für uns ist. Die Mutter an der Kasse weiß, warum sie ihrem Kind keine Süßigkeiten gibt, weil es Mittagessen gibt oder weil es Geld nicht reicht oder wie auch immer. Und unser Gott, der weiß auch, was das Beste für uns ist. Und wir sollten aufhören zu quengeln. Gott weiß, was das Beste für dich ist. Und auch wenn du sein Handeln nicht in jedem Punkt verstehst. Durch Jesus gibt Gott uns die Kraft, Unzufriedenheit zu überwinden, wenn wir in seinem Wort leben, unsere Sorgen im Gebet vor ihm ablegen und die Gemeinschaft untereinander suchen. Und das ist ganz wichtig, deswegen sind diese Gottesdienste auch wichtig. Wenn wir das einfach lernen, Stück für Stück und auch voneinander, was Zufriedenheit wirklich ist. Wie gesagt, ich selber bin auch auf dem Weg. Herr, danke, dass wir mit dir zusammen unseren Weg gehen dürfen. Danke für deine Liebe, deine Güte und deine Größe. Danke für deine Gnade und auch Barmherzigkeit. Danke, dass du uns liebst, so wie wir sind, auch mit unseren Mängeln, die wir haben und mit unseren Beschwerden und Beschweren und allem. Aber ich danke dir auch dafür, dass wir nicht so gehen müssen, wie wir gekommen sind, sondern dass du offen bist